Im Englischen heißt CO Commanding Officer, also der kommandierende Offizier. Ich glaube aber nicht, dass Magnus mit mir darüber reden will. Ich bin gespannt. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast ja verweigert, oder? Du möchtest mit mir nicht über deinen Militärdienst sprechen oder so.
Worauf du dich verlassen kannst. Auf den Quatsch wäre ich auch nie gekommen. CO heißt natürlich Kohlenmonoxid.
Kohlenmonoxid, ja.
In korrekter Schreibweise. Und Kohlenmonoxid ist eben nicht Kohlendioxid. Das wäre unproblematisch, weil damit können wir leben. Und zwar sehr gut.
Naja, Kohlendioxid ist doch Teil unserer Atmung, oder? Sauerstoff rein, Kohlendioxid raus.
Genau. Also Eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Du atmest ein, dann bindet Sauerstoff in der Lunge an Hämoglobin, an das Blut.
Genau, das ist das, was das Blut rot macht.
Genau, und dann wird es transportiert in alle möglichen Körperzellen und dort wird es wieder abgegeben und dann wird es ausgetauscht. O2, Sauerstoff gegen CO2 und dann wird CO2 abgeatmet.
Wird es eigentlich abgegeben oder abgenommen bei der Gelegenheit? Ich weiß, darauf sind wir nicht vorbereitet, Herr Heyer, aber du hast ja mal Medizin studiert. Also ist es so, dass irgendetwas sagt, gib mir jetzt den Sauerstoff und das vom Hämoglobin abzieht? Oder hat das Hämoglobin irgendwann keinen Bock mehr und sagt so, ich verteile hier mal ein bisschen, so wie man die Hunderter in den Club schmeißt?
Es ist natürlich relativ unfair, mir unvorbereitet eine solche Frage zu stellen, zumal mein Medizinstudium ja doch schon ein paar Tage her ist. Aber nach meiner Erinnerung ist es schlicht und einfach so, CO2 und O2 versucht einen Ausgleich herzustellen und wenn da eben sehr viel O2 in der Lunge ist, dann hat das O2 relativ gute Möglichkeiten, an das Hämoglobin zu binden und umgekehrt wird das CO2 abgegeben, nicht durch aktive Vorgänge, sondern einfach durch Konzentrationsdifferenzen. Relativ einfacher Vorgang, funktioniert.
Vielen Dank für diesen Sonderbeitrag.
Keine Ursache, immer wieder gerne. Jetzt habe ich folgendes Problem gehabt. Wir waren häufiger in Finnland in einer Holzhütte.
Das ist an sich aber doch bisher immer kein Problem gewesen.
Ich liebe Finnland. Also es ist schon einfach schön. Und essentiell bei jeder Hütte, jeder Garage und jedem alles ist natürlich, dass überall eine Sauna drin ist.
Also selbst in einer Sauna in Finnland ist eine Sauna mit drin, weil man eigentlich nichts ohne eine Sauna bauen kann.
Wäre sozusagen die logische Fortführung. Also eine Sauna ohne Sauna. Undenkbar. Jetzt hatten wir dort einen sehr alten Saunaofen, einen traditionellen Saunaofen. Den haben uns die Vorbesitzer erklärt. Das Prinzip besteht einfach darin, dass du einen Kamin hast, also du machst ein offenes Feuer und dann geht die Hitze des offenen Feuers in einem Ofen. Dann geht die Hitze durch ein großes Paket von Steinen und erhitzt die Steine und oben geht sie durch den Kamin raus. Das ist ja unproblematisch, weil das ist wie ein Kamin mit anständigem Abzug.
Ich hätte jetzt einfach gesagt, das ist eine Holzsauna. Also das ist ja sogar wieder en vogue, mit Holz entweder eine Sauna oder aber auch sogar einen Außenwhirlpool zu heizen und so. Das wird groß und teuer wieder vermarktet. Also das ist was Traditionelles gewesen bei euch.
Ja, aber das Prinzip ist riskant. Das Prinzip besteht nämlich darin, also du machst ein offenes Feuer und die Luft zieht durch den Kamin ab, ganz unproblematisch und geht vorher durch ein Paket von Steinen. Aber dann lässt du irgendwann das Feuer ausgehen und dann machst du den Kamin zu.
Warum? Damit die Resthitze da irgendwie drin bleibt, oder?
Wenn du den Kamin offen lässt, dann hast du einfach durch die Hitze einen ganz regelmäßigen, ganz starken Luftstrom. Und der wird auch durch die heißen Steine weiter befeuert, der Luftstrom. Das heißt, die Wärme, die du vom Feuer auf die Steine abgegeben hast,
die würde dann rausgezogen werden. Ja.
Nach 20 Minuten kannst du da Wasser drauf gießen. Das haben wir ja probiert. Also wenn wir vergessen haben, den Kamin zuzumachen, kannst du Wasser drauf gießen. Die sind so kalt, dass du sie wieder anfasst. Naja, nicht ganz, aber die sind dann wieder kalt. Das heißt, du musst verhindern, dass es diesen Luftstrom gibt. Das kannst du nur verhindern, indem du oben den Kamin zumachst. Jetzt sollte aber unten wirklich kein Feuer mehr brennen.
Ja, es sollte nichts glimmen und so, ne?
Ja, glimmen ist erlaubt. Also die Pi mal Daumenregel ist, dass da keine blauen Flämmchen mehr sichtbar sind. Aber das ist natürlich so ein bisschen, also für einen Mediziner unbefriedigend, diese Grenzziehung. Mhm. Und irgendwann haben wir mal bemerkt, dass uns wirklich merkwürdig war nach der Sauna.
Ich möchte gerne eine Frage stellen.
Bitte.
Diese Holzhütte, die wird unter anderem, also deshalb mit Holz geheizt, weil da auf dem gesamten Gelände kein Strom ist?
Es gibt auf dem Gelände Strom.
Es gibt Strom. Und in Finnland sind auch Batterien nicht verboten. Ich frage deshalb, weil es neumodisch seit ungefähr, keine Ahnung, 50 Jahren, glaube ich, so eine kleinen Geräte gibt, die man mit Strom betreiben kann, mit Batterie oder Festnetz, die so Kohlenmonoxid messen. Ich weiß, es ist eine verrückte Idee, aber jetzt könnte man denken, bei so einer Sauna gehört das eigentlich zur Ausstattung, weil da ist ja bestimmt auch eine Temperatur und eine Luftfeuchtigkeit und ein Eimer für Aufgüsse und so. Das wird ja alles da sein.
Also erst einmal möchte ich den Ofen verteidigen mit dem Begriff Tradition. Darüber hinaus kann ich deinem Argument ja noch Schärfe geben, indem ich betone, dass es da Strom gibt.
Ja, ja.
Wenn du in Finnland ein Haus baust, dann kriegst du Strom dahingelegt. Und wenn das Haus auf einer Insel steht, dann wird ein Seekabel verlegt.
Das machen die einfach.
Das machen die.
Finnland ist großartig. Ich bin ein großer Fan von Finnland.
Finnland ist absolut großartig. So, und jetzt ist es so, dass du diesen traditionellen Ofen hast und du machst es so, wie die Finnen es dir erklärt haben und alles ist gut. So, jetzt war es aber wirklich so, das ist sehr, sehr, sehr lange her, dass wir irgendwie Kopfschmerzen hatten und uns komisch fühlen.
Mhm. War das direkt vor der Amnesie, die du hattest, oder hatte das damit nicht direkt was zu tun?
Das ist Jahrzehnte davor gewesen. Also wirklich lange davor. So, und dann hatte ich, so viel Mediziner bin ich ja doch, dann hatte ich irgendwie den Gedanken, nicht, dass das damit zusammenhängt, zumal wir zu zweit waren und wir beide dieses Gefühl hatten. Und ich glaube, Schwindel oder so. Also schlimmer war es nicht. Dann haben wir beim nächsten Urlaub ein sogenanntes CO-Messgerät mitgenommen, ein Kohlenmonoxid-Messer.
Schon beim nächsten Urlaub von 20 gefährlichen.
Schon beim nächsten Urlaub. Und dann haben wir festgestellt, ich weiß die Zahlen leider nicht mehr, aber die Werte waren gar nicht gut.
Schwindelerregend, wenn ich den kleinen Witz machen darf.
Genau, es trieb uns die Schamesröte ins Gesicht. Das ist jetzt wiederum auch ein Wortspiel, weil wenn du eine Kohlenmonoxidvergiftung hast, dann wird deine Haut rosa, richtig rosa bis kirschfarben.
Und ihr habt euch immer über eure ganz gesunde Hautfarbe gefreut, wenn ihr in Finnland mehrmals in der Sauna wart.
Das wäre uns aufgefallen. Aber das Problem war, dieses Schwindelgefühl, was wir hatten, das war offensichtlich wirklich zurückzuführen auf diesen Ofen.
Du weißt, dass Leute daran sterben regelmäßig. Ne? Ich bin sehr froh, dass du überlebt hast.
Ich auch. Und wir haben daraus auch die Konsequenz gezogen, den Ofen schlicht sofort zu beurlauben. Das haben wir auch getan. Wir haben ihn nicht mehr. Wir haben jetzt einen anderen. Der wird auch mit Holz beheizt, nur mit dem Unterschied, du hast eine kleine Brennkammer, da tust du Holz rein, dann werden da drüber auch Steine erhitzt, aber nicht so effektiv wie vorher, weil die Luft nicht durch die Steine geht, sondern die liegen dann quasi auf einer Schale. Aber du hast einen Kamin und den machst du nie zu.
Okay.
Das hat den Vorteil, dass du sehr viel schneller Hitze in der Sauna hast, aber es hat den Nachteil, dass du nicht diese wunderbare feuchte Hitze hast. Der alte Ofen war schon schön, aber eben potenziell tödlich.
Mhm. Man muss Opfer bringen. Gibt es in Finnland für die amtliche Todesstatistik eine extra Anzahl alte Saunaöfen? Kann man das messen?
Es gibt noch nicht mal eine Todesstatistik, die ich gefunden hätte mit CO-Toten. Aber die ganze Sache ist nicht ganz ohne. Also man findet keine wirklich zuverlässigen Zahlen. Es ist die Rede von mehreren hundert pro Jahr. Mhm. Weltweit sind es mehrere hunderttausend pro Jahr, was aber auch damit zusammenhängt, dass in einigen Ländern traditionell eben offene Feuerstellen im Haus sind, dass also auf offenem Feuer gekocht wird. Das ist bei uns ja unproblematischer, weil wer kocht noch auf offenem Feuer? Das heißt, Kohlenmonoxid ist wirklich, wirklich, wirklich riskant. Und das Problem an Kohlenmonoxid ist, es riecht nicht. Es riecht gar nicht. Es stinkt nicht. Es ist nicht irgendwie Brandgeruch oder so. Es ist einfach vollkommen geruchsneutral. Und das macht's gefährlich.
Also sagen wir mal so, ich glaube, wenn man etwas über Kohlenmonoxid bisher gehört hat, dann ging es eher nicht um finnische Saunaöfen in Deutschland, sondern ging es eher darum, dass wenn man einen Zimmerbrand hat, viele Leute eben gar nicht am Feuer sterben, sondern an der Kohlenmonoxidvergiftung, weil das Kohlenmonoxid sich ausbreitet, bevor man bemerkt hat überhaupt, dass es brennt. Weswegen es ja eben nicht nur ratsam ist, einen Feuermelder zu haben, sondern eben auch ein CO2-Messgerät.
Genau, in der Regel verbrennen wir nicht, sondern wir ersticken. Mhm. Und es gibt auch immer wieder dann diese anekdotischen Berichte, dass irgendwelche Leute in einer Gartenlaube dann eben im Winter einen Kamin angemacht haben und dann eben nicht gemerkt haben, dass da oben im Kamin oder im Schornstein oben irgendwie ein Vogel ein Nest gebaut hat oder so und ehe sie es gemerkt haben, sind sie tot. Mhm. Und du bist dann wirklich tot. Also das Problem bei dem Kohlenmonoxid ist auch die Tatsache, jetzt könnte man ja sagen, gut, dann gehe ich ins Feuer, dann ist alles wieder gut.
Ja.
Ist aber nicht so. Denn Kohlenmonoxid hat die unangenehme Eigenschaft, sehr viel stärker an Hämoglobin zu binden als Sauerstoff. Und zwar richtig viel stärker. 200-fach, 300-fach. Stärker. Das heißt, dieser schöne Wechsel zwischen Kohlendioxid und Sauerstoff, der normalerweise stattfindet, findet hier nicht statt, weil das Kohlenmonoxid bindet einfach und klebt dann eben an dem Hämoglobin.
Dann ist mein Hämoglobin verklebt und egal wie viel Sauerstoff du auch in meine Lungen pumpen würdest, er würde nirgendwo ankommen.
Ganz stimmt es nicht. Also erstmal ist ja die Frage, wie viel ist denn schon gebunden in deinem Körper? Also bis 10%. Gibt immer verschiedene Zahlen, ich nehme die jetzt nicht zum Nennwert, aber so ungefähr um 10% ist symptomfrei.
Also du willst sagen, wenn die Sauerstoffsättigung noch bei 90% ungefähr ja. ist, dann ist noch alles okay.
Ja, dazu ja. muss man aber hinterher noch was Tragisches sagen, das hat mit Smartwatches zu tun, also den klugen Uhren, die wir haben. Ja. Also wenn du 15-30% hast, dann hast du schon Probleme, dann hast du Kopfschmerzen. Oder du hast Schwindel.
15-30% CO, sprich eine Sauerstoffsättigung irgendwo zwischen 70-85%.
Ja. Dann hast du schon ein großes Problem mit Atemstörungen und dann hast du möglicherweise, habe ich nie gesehen, aber im Lehrbuch habe ich es gesehen, dann hast du möglicherweise schon eine beginnend rosa Haut. Mhm. Und wenn das Ganze über 50% ist, dann hast du erstmal das Problem, dass deine Denkfähigkeit ist deutlich reduziert. Das heißt, du kannst Gefahrensituationen überhaupt nicht mehr einschätzen.
Ja, alles in Ordnung. Schön hier in der Sauna. Ja,
so. Genau, du siehst aber nett aus. Rosa und so. Und warum bewegst du dich gar nicht mehr? Aber macht ja nichts. Und dann ist Bewusstlosigkeit ein Problem und dann sind Krämpfe ein Problem, weil du möglicherweise eben auch ein Hirnödem hast. Und dann folgt eben der Tod. So.
Magst du noch mal kurz sagen, was ein Hirnödem ist? Also schon der Klang ist nicht schön, aber was ist es genau?
Ödem ist ja einfach eine Schwellung.
Ja.
Eine Schwellung am Körper ist grundsätzlich kein Problem, wenn die Schwellung Platz hat nach außen.
Wieso schwillt mein Gehirn denn an?
Wenn dein Gehirn anschwillt, das tut es wegen der chemischen Veränderung. Wenn dein Gehirn dann anschwillt, weiß es nicht wohin, weil da ist ja kein Platz im Kopf.
Aber was meinst du mit chemischer Veränderung? Das Gewebe des Gehirns selber verändert sich ja nicht.
Ja, doch. Das Gewebe des Gehirns verändert sich. Und dann schwillt es an und dann weiß es nicht wohin. Und dann drückt es, wenn es massiv anschwillt, möglicherweise den Hirnstamm in das Loch, was du im Schädel hast, hinten. Mhm. Da gehört der Hirnstamm aber nicht rein und dann hörst du auf zu atmen. Das ist alles ganz unschön.
Das Loch ist eigentlich aber gut, das ist dafür da, dass die Nerven da ins Rückenmark gehen und so, ne?
Genau, da kommt eben das Rückenmark raus. Die Aufhängung und so weiter. Aber das ist das Problem, das ist auch das Problem bei Hirnblutungen. Also wenn du keinen Platz hast, deswegen muss man notfallmäßig bei Hirnblutungen, hat aber jetzt hiermit nichts zu tun, den Schädel öffnen und einfach Platz schaffen.
Aber du willst sagen, ein Hirnödem ist dann, wenn das Großhirn wirklich ein großes Großhirn ist auf einmal.
Ja. Das Wortspiel ist jetzt nicht so gut, weil auch der Rest des Gehirns wird ja größer. Das Problem ist, wenn das Kleinhirn zum großen Gehirn wird, ja. Wenn man es denn aufgreifen will. So, jetzt ist die Frage, was tut man in dem Fall? Also erstmal, wenn du in eine solche Situation kommst, raus, klar.
Testament machen?
Nee, kannst du ja nicht mehr, weil deine Urteilsfähigkeit eingeschränkt ist.
Aber raus kannst du noch, meinst du?
Ja, solltest du machen. So,
okay.
Jetzt sollte man sich aber keiner Illusion hingeben, weil wenn du draußen bist, wie gesagt, ist das Problem damit nicht gelöst.
Das Hämoglobin ist verklebt.
Hämoglobin ist verklebt und zwar ziemlich lange. Also unter normalen Umständen brauchst du ungefähr 4,5 Stunden, bis das wieder frei ist. Das ist eine lange Zeit und in dieser langen Zeit kann viel passieren, wenn der Sauerstoff nicht mehr wird, sozusagen. Ja. Wenn du jemanden aus der Sauna oder aus einer ähnlichen Gefahrensituation rausholst, musst du verdammt vorsichtig sein, nicht selber zum Opfer zu werden. Also da nützt es dir auch nicht, wenn du durch ein feuchtes Tuch oder so atmest. Dann ist es so, der erste Schritt des Notarztes ist der, dass er reinen Sauerstoff gibt. Man kennt das mit den Flaschen.
Wieso funktioniert das, wenn doch das Hämoglobin total verklebt ist?
Na Moment, die Fusionsverhältnisse sind ja dann wiederum andere. Wenn du gar nichts machst, wenn du an der frischen Luft bist, wenn du ganz normal atmest, dann brauchst du 4,5 Stunden, bis das CO raus ist. Wenn du jemanden mit reinem Sauerstoff beatmest, dann brauchst du noch 1,5 Stunden. Ist auch lang.
Das heißt aber natürlich, dass das Hämoglobin nicht komplett verklebt sein muss. Sozusagen die Chance, dass sich an das Hämoglobin, was gerade noch frei ist, Sauerstoff bindet, wenn man einfach an der normalen Luft ist mit wahnsinnig viel Stickstoff und so, da dauert es wahrscheinlich einfach länger, bis das Hämoglobin von dem Sauerstoff getroffen wird, weil auch so viel anderes noch irgendwie eingeatmet wird. Und das zumindest scheinst du ja zu verbessern mit einer reinen Sauerstoffgabe. Oder ist zumindest logisch, auch wenn du es jetzt nicht genau weißt.
Und auch nicht genau verstanden hast, wenn ich ehrlich bin.
In der Luft haben wir doch relativ wenig Sauerstoff.
21%.
Eben. Und jetzt ist es so, also wenn Hämoglobin komplett 100% verklebt wäre mit CO, dann würde das Sauerstoff reinpumpen ja nichts nützen. Könnte ja nicht.
Also erste Aussage, wenn es komplett verklebt wäre, bist du natürlich tot, klar.
Genau. Das heißt, es muss ja noch Hämoglobin frei sein, nur eben viel weniger.
Nein, nicht zwingend. Also wenn jetzt theoretisch 100% des Hämoglobins mit CO in Anführungsstrichen verklebt wäre, würde ich davon ausgehen, dass du trotzdem zunehmend, also leichter Sauerstoff dann dort binden kannst, wenn der Sauerstoffdruck größer ist. Der Druck auf das Kohlenmonoxid dort abzutreten, den Platz freizumachen, wird, glaube ich, umso größer, je höher die Konzentration des Sauerstoffs ist. Es geht nicht um die freien Plätze im Blut. Die freien Plätze im Blut werden, wenn du draußen bist, sowieso durch Sauerstoff besetzt.
Okay.
Es geht einfach durch den Druck. Und wenn du jetzt noch etwas anderes tust, und das verstärkt das Argument, die Leute werden, wenn es irgendwie möglich ist, in eine hyperbare Sauerstoffkammer gesetzt. Das ist eine Kammer, in der es reinen Sauerstoff gibt und die aber 3 Atmosphären hat, also die einen Überdruck hat. Und dadurch kannst du diese Zeit von 1,5 Stunden auf 20 Minuten verkürzen. Und das heißt eben, im Notfall ist es eine sehr gute Idee. Also erstens, bitte den Notarzt rufen. Und nicht glauben, an der frischen Luft wird alles wieder gut. Und zweitens, tatsächlich, der Notarzt weiß es dann natürlich entsprechend, zu versuchen, eine solche Klinik zu finden, die eine solche Kammer hat, in der du entsprechend behandelt werden kannst. Und dann kannst du eben die Folgewirkungen reduzieren. 20 Minuten ist immer noch lang, erstaunlich lang. aber deutlich kürzer als 1,5 Stunden oder gar 4,5.
Magnus, aber trotzdem musst du mir dazu noch ein bisschen mehr sagen. Also wir haben gerade gehört, dass das CO sich viel stärker an das Hämoglobin binden kann und dass es da auch erstmal ganz lange bleibt. Und trotzdem kann man das jetzt durch eine Sauerstofftherapie irgendwie verbessern. Aber der Sauerstoff, da ist doch alles besetzt. Also wieso klappt das trotzdem? Wieso hilft das?
Es gibt zwei Mechanismen, glaube ich zu wissen. Und ich rede jetzt wirklich über etwas, was nicht meine neurologische Expertise ist.
Wie sonst wir nur über Sachen sprechen, die zu deiner neurologischen Expertise gehören.
Wir reden ja sonst nur über das Gehirn. Und jetzt haben wir mal das Gehirn verlassen. Ja. Auch nur kurz, weil diese Sachen natürlich auch Einfluss auf das Gehirn haben, wie wir gerade gesagt haben.
Natürlich.
Interessanterweise übrigens nicht nur auf das Gehirn, sondern auch auf das Herz. Also wenn du eine Kohlenmonoxidvergiftung hast, dann kann auch das Herz geschädigt sein. Also ein gutes EKG ist dann auch hilfreich. Also noch ein Grund, wirklich ins Krankenhaus zu gehen. So, warum hilft viel Sauerstoff? Also wie etwa durch 100% Sauerstoff über eine Maske oder eben noch 100%, aber dann eben in diesen Druckkammern, diesen sogenannten Hyperbaren, das heißt einfach nur mehr Druckkammern. Es hilft einerseits, weil es wohl doch dazu beiträgt, auch den Sauerstoff aus dem Blut zu verdrängen, also vom Hämoglobin zu verdrängen. Aber interessanterweise gibt es einen zweiten Mechanismus, nämlich den, dass unter diesem ganz starken Druck und der ganz starken Konzentration Sauerstoff auch direkt im Blut gelöst werden kann, ohne Hämoglobin. Das passiert auch schon bei 100% Sauerstoff. Wir haben, liebe Hörer, gemeinsam rausgesucht, dass es bei normalem Druck tatsächlich bis zu 2% Sauerstoff gelöst im Blut haben kann, im Plasma. Also jetzt nicht an den Blutkörperchen, nicht am Hämoglobin, wo es eigentlich hingehört, sondern tatsächlich im Blutplasma, in der Flüssigkeit selber. Und wenn wir das mit erhöhtem Druck in dieser hyperbaren Kammer sozusagen über die Lunge ins Blut drücken, um das mal sehr bildhaft zu sagen, dann kann das sogar eine Konzentration von 6 Volumenprozent erreichen im Plasma. Und das hat dann zwei Effekte, weil einmal verdrängt es auch überhaupt im Blut stärker das Kohlenmonoxid, was wünschenswert ist, und macht eben mehr Hämoglobin frei. Und andererseits ist dieser Sauerstoff dann ja auch wirklich vor Ort da und kann auch vor Ort genutzt werden. Und insofern kann in der Zeit, in der immer noch das Kohlenmonoxid am Hämoglobin klebt, in Anführungsstrichen, kann sozusagen durch diese Umleitung, durch diesen zweiten Weg, den Alternativweg, kann dann tatsächlich eben auch noch Sauerstoff ins Gewebe transportiert werden. Und dadurch erhöhen sich dann auch die Überlebensraten erheblich.
Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass man einen Defibrillator überall haben sollte, falls mal was passiert. Man sollte offensichtlich auch reinen Sauerstoff und eine Atemmaske irgendwo haben, falls irgendwas passiert, oder?
Ja, oder du kennst jemanden, der diesen Clusterkopfschmerz hat. Schon mal gehört?
Nee, ich habe nur mich gefragt, ob das Kennen von jemandem mit Clusterkopfschmerz mir schon helfen würde in so einem Fall der CO-Vergiftung.
Ja, wenn er bei dir in der Nähe ist, ja, weil nämlich Leute mit Clusterkopfschmerz haben Sauerstoffflaschen bei sich. Weil wenn diese Clusterkopfschmerzen kommen, die wirklich vernichtende, ganz, ganz, ganz unangenehmen Kopfschmerzen sind, was ich nicht aus eigener Erfahrung weiß, aber von Patienten, die darunter leiden, dann ist das Einatmen von Sauerstoff die effektivste Therapie. Und naja gut, also man sollte jetzt trotzdem den Arzt rufen und der hat auch Sauerstoff dabei. Das Problem ist ja manchmal, Dinge nicht zu wissen ist das eine, aber sicher sein, Dinge zu wissen, die sich dann als falsch rausstellen, ist natürlich noch was anderes. Und in diesem Zusammenhang gibt es das Problem dieser Smartwatches, dieser Fitnessuhren, die ja vieles können. Die können ein, EKG ist eigentlich gelogen. Also ein EKG in dem eigentlichen Sinne können sie nicht aufzeichnen. Was sie aber können, ist Vorflimmern erkennen und das ist dann schon mal ziemlich wichtig und eindrucksvoll. Und was sie auch können, ist Sauerstoff messen.
Und sie machen natürlich fit, sobald man sie trägt. Deswegen heißen sie ja Fitnessuhren, ne?
Das funktioniert. Das ist toll. Aber entspricht nicht meiner Erfahrung. Ich trage so eine Uhr seit längerer Zeit. So, und dass so eine Fitnessuhr den Sauerstoff im Blut messen kann, klingt ja irgendwie schon sehr gewagt. Und das habe ich natürlich dann bei mir auch ausprobiert in der Praxis, ob diese Werte stimmen. Und ich muss sagen, die Werte sind erstaunlich gut.
Aha.
Und das, obwohl meine richtigen Sauerstoffmessgeräte, diese Dinge, die man über den Finger tut, ein rotes Licht ausstrahlen und meine Uhr interessanterweise ein grünes Licht. Die Werte sind aber ähnlich. Und jetzt gibt es aber ein interessantes Problem. Ich könnte ja jetzt sagen, ja, ich habe Kopfschmerzen und ich habe diesen Kamin im Haus und
dann trage ich halt so eine Uhr.
Genau, ich trage eine Uhr, damit ich auf der sicheren Seite. Und genau das funktioniert nicht.
Warum?
Die Uhr kann nicht unterscheiden zwischen Sauerstoff und CO.
Also die misst sozusagen einfach nur, ist etwas gebunden an mein Hämoglobin? Das ist das Einzige, was sie misst.
CO2 kann sie dann schon wohl unterscheiden.
Okay.
Aber ob ich Sauerstoff gebunden habe oder CO, unterscheidet sie ausdrücklich nicht. Und dann habe ich eben Werte, dann zeigt die Fitnessuhr dann immer noch irgendwie 98% Sauerstoffsättigung. In Wirklichkeit habe ich aber nur noch 70%, weil der Rest ist dann eben Kohlenmonoxid. Und das ist dann natürlich eine ganz, ganz üble falsche Sicherheit. Also der Blick auf die Fitnessuhr ersetzt nicht den Anruf beim Notarzt. Ausdrücklich nicht.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.